Zärtliche Cousinen. Sehnsucht nach Reden. Mit Atze Schröder und Till Hoheneder.
So, wie dem auch sei, Till.
Ja.
Wir legen ab.
Wir legen ab. Wunderbar.
Zauberhaft.
Zauberhaft.
Und auch unvergleichlich.
Unvergleichlich. Oh.
Darf ich dich direkt mal mit einer sehr intimen Frage konfrontieren?
Ja.
Wie geht's dir?
Es ist gerade wunderbar. Nein, es ist zauberhaft. Nein, das ist alles. Ich bin letzten Montag mit einem Hexenschuss, vielleicht auch sogar einem leichten Bandscheibenvorfall traktiert worden. Das hört sich ja noch ein bisschen ernsthafter an.
Ja, dafür das bist du aber so ein bisschen ganz panterhaft hier heute reingeschritten über die Dächer Berlins hier ins Adlon.
Ich bin alter Hürdenläufer, ich lasse mir natürlich nicht.
Kann sein. Als du durch die Lobby gerade gegangen bist hier im Adlon, da habe ich gedacht, federnden Schrittes.
Ja.
Aber jetzt oben hier durch die Suite, meine ich, du hättest ein Bein ein bisschen nachgezogen.
Ja, das kann aber auch vor Geilheit sein.
ich wollte es gerade so gut, dass du es selber
sagst. Diese Suite hier im Adlon macht mich natürlich auch so ein bisschen scharf, weil dieser Blick nach draußen aufs Brandenburger Tor ist natürlich unvergleichlich.
Ja.
Es ist einfach zauberhaft. Dann
zauberhaft.
Diese
mir hat tatsächlich jetzt jemand gesagt, als ich sagte, Katja Saalfrank und ihr Mann Christian.
Ja.
Die treffe ich gerne mal in Berlin hier.
Ja.
Und dann habe ich gesagt, ach, die Katja, die hat ja, ihr Christian, ihr Mann, der ist so zauberhaft.
Ja.
Und das schlug mir umgehend entgegen, du hängst so viel mit Till ab.
Lustig. Ja, zauberhaftes, zauberhafte Anekdote.
Ja.
Tatsächlich, also gut, jetzt muss man sagen, das werde ich jetzt wahrscheinlich noch körperlich in den Griff bekommen.
Ja.
Es liegt ein bisschen daran, dass mir die Kälte, du weißt, ich bin ein Sommermensch.
Kriecht dir ins Gebälk.
Ja, und dann verspanne ich mich so von innen, die Muskeln ziehen sich zusammen und dann lauert er, der kleine Hexenschuss, der große Hexenschuss oder der kleine Bandscheibenvorfall. Das heißt, ich muss jetzt täglich meine Übungen machen, das Erfüllung wiederum macht mich auch wieder glücklich, weil du weißt ja, so ein Kontrollfreak wie ich, der liebt es dann einfach, seine Übungen zu machen. Herrlich.
Ich stelle mir vor, so, du liegst im Krankenhaus und der Arzt weiß auch nicht mehr so richtig weiter und deine Frau geht mit dem Arzt raus und sagt zu deiner Lebenspartnerin, nachdem du dem Arzt 50 Euro zugesteckt hast, sie müssten ihrem Partner jetzt dreimal am Tag einblasen, sonst wird das mit dem Rücken nie wieder. Und sie kommt rein und du sagst, und was hat der Arzt gesagt? Du wirst sterben.
Ja. Dabei sollte man, ja, das ist natürlich.
Nein, ich wollte doch eigentlich mehr wissen, wie es dir so mental geht. Scheint die innere Sonne.
Oh, das sind ja immer Fragen, wo ich schon immer denke,
ja, kann du
ich
das musst so ja hier nichts unterschreiben, du kannst ja frei heraus, kannst auch lügen.
Nein, aber mich faszinieren solche Fragen ja immer, weil du natürlich in dem Moment anfängst nachzudenken, scheint meine innere Sonne.
Bist du glücklich? Geht's auf und ab? Bist du bewegt? Fühlst du dich wohl?
Ja, das Leben gefällt mir.
Das ist wahrscheinlich.
Das Leben gefällt mir.
Das Leben ist auch gut zu dir.
Das Leben ist gut zu mir.
John F. Kennedy hat gesagt, das Leben ist ungerecht, aber nicht immer zu deinen Ungunsten.
Ja, cruel but fair, hatte Rod Stewart mal auf so einem T-Shirt stehen, der alte Penner.
Wäre noch ein schönes T-Shirt für uns, für die zärtlichen Cousinen. Meinst du nicht, dass wir auch mal T-Shirts machen sollten, so mit unseren schönsten Zitaten drauf? Goethe wird oft zitiert, Schiller, Shakespeare, werden alle zitiert. Jetzt hast du gerade Rod Stewart und ich, John F. Kennedy, jetzt wird es aber mal Zeit für die zärtlichen Cousinen.
Ja, allein schon so ein zärtliches Cousinen-Shirt in Himmelblau mit unserem Schriftzug und hinten drauf einfach zauberhaft.
Gute Idee.
Ja. Dann wäre doch schon einfach
Knaller.
Würde ich sogar persönlich mit rumlaufen.
Würde ich auch tragen, sogar in S, trotz meiner ausgeprägten Brustmuskulatur.
Ich habe gestern beim Spaziergehen noch zu meiner Frau gesagt, dass das Leben in vielen Bereichen unbarmherzig ist, ne? Du stellst ja was, was ich, du hörst dann was, was ich von Freunden, die auf einmal schwer krank werden. Du hörst, dass es dem nicht gut geht. Du hörst wiederum auf der anderen Seite, dass es dem und dem total gut geht. Man hat ja jeden Tag so einen Input von Sachen, die einen berühren. Ne? Man freut sich für Leute, dann kriegt man eine Nachricht, dass es dem einen ganz schlecht geht, dass einer krank geworden ist. Und ich habe mir das alles angehört und dann zu meiner Frau gesagt, weißt du was, wichtig ist, dass wir uns lieben und wichtig ist, dass man jeden Tag irgendwas macht, was man wirklich machen möchte. Nicht aufschieben, dass man Dinge erledigt, dass man Dinge...
Ja, aber man sagt halt immer so.
Letztendlich, aber das ist so wichtig.
Also nein, ich finde ja auch, dass es wichtig ist. Aber man sagt das immer so und jeder weiß das und jeder hat ja jeden Tag seine Kalendersprüche. Früher waren sie ja wirklich im Kalender, im wie hieß der denn, dieses Notizbuch, was man so mit sich führte.
Ja, ja, oder der Apothekenkalender.
Der Apothekenkalender
oder jeden Tag so ein Sinnspruch war.
Und heutzutage kriegst du es doch Facebook, Instagram und so weiter jeden Tag um die Ohren gehauen. Und meistens sind die Sprüche ja auch ganz sinnig und originell, aber man beherzigt die nicht.
Nee, und das ist es. Und ich versuche mich jeden Tag daran zu erinnern, dass ich irgendwas mache, worauf ich Lust habe. Oder dass ich mich wirklich überprüfe auch, ist es das, was ich wirklich will? Ist es das, was mir gefällt? Ich möchte nicht in diese Falle laufen, Dinge zu tun, auf die ich eigentlich gar keine Lust habe.
Kennst du
das? Weißt zum Beispiel, ich sollte ja, ich genieße jetzt so, dass es auf Weihnachten zugeht und bei mir jetzt der Strom so ein bisschen abreißt, ne?
Hab die Rechnung nie bezahlt.
Nein, Strom meine ich so. Ich habe jetzt nicht mehr so viel zu tun. Es geht auf Weihnachten zu, das meiste ist erledigt, ne? Und ich genieße das, weil ich hätte eigentlich, ich habe ein Angebot ausgeschlagen, eine Biografie zu schreiben für jemanden, den ich jetzt gar nicht nennen will. Und im Nachhinein stelle ich einfach fest, ich bin A, sehr glücklich, dass ich mir das leisten kann, das auszuschlagen. Und B, es war genau die richtige Entscheidung, denn ich habe ein sehr intensives Jahr gehabt. Wir waren auf Tournee, neues Programm geschrieben mit dir, mit Lisa Feller ein neues Programm geschrieben, mit Gabi ein Buch geschrieben. Ich bin leer gewesen.
Und das Gabi-Buch war auch dieses Jahr, ne?
Das Gabi-Buch war auch dieses Jahr. Und ich bin leer gewesen und muss darauf achten, dass ich meinen Akku voll mache und nicht, dass ich noch mehr Geld mit nach Hause schleppe, um dann irgendetwas zu machen, was ich nicht fühle, was ich nicht gut finde.
Ja, ich muss ja an dieser Stelle auch mal sagen, dass sich das für mich auch auszahlt. Wir schreiben ja gemeinsam ein neues Programm. Und ich habe in letzter Zeit viel Promo gemacht und dann pickst du dir natürlich so Kernsätze raus aus dem Programm, die du im Radio schnell raushauen kannst. Und da waren doch viele Sätze von dir dabei, wo auch manch ein Journalist, Redakteur, Radioredakteur und so wirklich die Hacken zusammengeknallt hat. Mein absoluter Liebling im Moment ist, wir haben ja so Nummern über Familien, langjährige Pärchen und so weiter geschrieben. Und der Satz, der immer alle aus dem Sessel holt, und der ist von dir, das weiß ich, das ist: Patchwork ist wie Schrottwichteln. Man weiß nicht, was man bekommt, man weiß nur, es ist kaputt.
Ja, danke.
Und es steht sowohl, das Publikum steht Kopf bei dem Satz, als auch die ganzen Redakteure. Herrlich. Also ja, das Ding hat drei Ebenen, ne? Das ist das Geile. Einmal die ganz lustige, weil es einfach gut klingt. Dann ist es totaler Zeitgeist, weil Patchwork ist Zeitgeist.
Absolut.
Und dann natürlich dieses Geheimnis, dass bei dieser ganzen Verschieberei familiär auch viel Kaputtes hinten bei rausspringt.
Ja, ja. Und wie immer basiert es auf dem, ich nenne sowas ja gerne, solche Sätze in einer Story. Das ist für mich Real-Life-Comedy.
Wo machst du denn solche Beobachtungen?
Natürlich selber, weil ich natürlich eine kaputte Ehe selber habe. Das heißt, meine Kinder aus erster Ehe sind mit Patchwork konfrontiert.
Ja, ja, und du hast ja ein junges Kind noch, ne?
Und ich habe natürlich...
Dein Jüngster ist 8.
Mein Jüngster ist 8 und da ist es natürlich schon so, heißt es dann in der Klasse irgendwie, ja, der hat ja noch seine Originaleltern.
Originaleltern ist gut.
Notier ja, mal also
eben.
Ich kenne das.
Ich schreibe es mal eben auf hier.
Originaleltern. Ja, und hier am Mikrofon sind auch die Originale, die zärtlichen Cousinen. Wir sitzen hier in Adlon in einer wunderbaren Suite. Mir gegenüber, ich darf Ihnen vorstellen, sitzt der Weltmeister, Bundestrainer. Und nach all den Jahren den Mann, den ich aufrichtig liebe, mein bester Freund, mein Soulmate, hier ist Atze Schröder.
Und diese Woche wäre ich fast zum Bundespräsidenten gewählt worden, aber dazu später mehr.
Das interessiert mich aber auch. Wunderbar.
Ja, hier in dieser weitläufigen Sofa-Landschaft, es fehlen nur noch die ganzen Models von Snoop Dogg, die sich hier mit ihren endlosen Beinen in dieses endlose Sofa, in dieser endlosen Suite-Flucht wälzen und räkeln. Hier ist der samtige Wohltäter der Emotionen. Hier ist die zärtliche Cousine. Hier ist kein geringerer als Dr. Till Hoheneder.
Meine Oma, dankeschön. Meine Oma wollte immer, dass ich Doktor werde. Das ist auch so etwas. Also meine Oma, mein Opa war Rechtsanwalt.
Ja.
Und das alleine reichte für meine Oma aus, dass sie sich als wir Akademiker betrachtete.
Ganz klar, früher hieß das auch so, wenn eine Zahnarztgattin war früher auch Frau Doktor so und so.
Ja.
Und das mag ich an den Wienern, an den Österreichern insgesamt, aber in Wien wird es, glaube ich, auf die Spitze getrieben. Frau Geheimrat.
Ja, ne? Herr Kommerzienrat.
Oh, Herr Kommerzienrat, haupt die Ehre.
Ja, ne? Da gibt es eine geile Geschichte von Ephraim Kishon drüber, wie er versucht, an andere auch mit Professor anzureden. Bis dieser Typ ihm sagt, das hätten sie nie machen dürfen. Ja, wieso denn nicht? Ja, er ist wirklich Professor. Ja. Da hätten sie mindestens sowas wie Kaiser sagen müssen oder ihre königliche Hoheit.
Euer Exzellenz und so. Großartig. Bei den Italienern ist das ja auch so, ne?
Dottore.
Dottore oder Professore.
Das kennen wir aber aus jeder Pizzeria.
Ja.
Wenn du da mehrmals, also zweimal im
Monat. Sagen wir edle Italiener. Edle Italiener ist, wenn es mehr als 5 verschiedene Pizzen gibt.
Ja. Und dann kommst du natürlich, wenn du da so ein bisschen öfter hingehst, so irgendwann heißt es dann nur noch, Dottore.
Ja, und zu Frau natürlich Freundin, ey, warum hast du diesen Penner mitgebracht?
Ja, natürlich, die ganze ist
die
das
ganze
schon
Nummer, ey.
Wir Akademie, ja, meine Oma, die kam dann zu spät und dann sagte die immer, ja, das ist das Akademikerviertel. Also sie meinte, man kann 15 Minuten.
Sie sagt auch Akademikerviertel statt akademisches Viertel.
Ja, genau. Akademikerviertel. Das hat sie dann gleich auf sich. Also 15 Minuten konnte sie ihrer Meinung nach immer zu spät kommen.
Sie war ja schließlich Akademikerin.
Ja, großartig.
Frau Rechtsanwalt.
Ja, jetzt bin ich nichts dessen geworden, aber ich bin ja praktisch Arzt.
Du bist kein praktischer Arzt, aber praktisch Arzt.
Ich bin, ne?
Es gibt Ärzte, die dich anrufen, wenn sie nicht mehr weiter wissen.
Ja, das ist allerdings richtig. Aber da reden wir über, also meine Oma, die hat dann auch immer versucht, so eine Aura zu verbreiten. Ne? So, indem sie so orientalische Zigaretten geraucht hat, die so ein bisschen oval waren. Die waren gar nicht rund, sondern die waren so oval, finas.
Sie wusste, sie war sich um die Bedeutung ihres Standes im Klaren.
Ja.
Ne, Frau Rechtsanwältin, ich als Zahnarztgattin, hieß es ja früher, ne?
Ich als Zahnarztgattin, war doch auch lange Zeit für Perlweiß, so eine Reklame, ne? Als
hatte Dr. Apropos, Best eigentlich eine Frau?
Dr. Best, du meinst der Typ, der jeden Abend eine neue Tomate gebürstet hat.
Okay, er war Swinger.
Das hat mich als Kind immer so fasziniert, wie dieser Vogel da saß und wie dieser scheiß Zahnbürste auf so eine beschissene Tomate rumgedrückt hat. Ne?
Stimmt, du könntest heute keinen mehr hinterm Ofen vorlocken.
Wo du schon als Kind gedacht hast, was soll das? Warum muss der eine Tomate bürsten? Das ist völlig sinnlos. Ne? Genauso wie der Charmin-Bär zum Kacken immer im Wald gegangen ist. Ne?
Der Charmin-Bär?
Ja, kennst du nicht mehr den Charmin-Bär? Nee. Charmin war so ein Toilettenpapier.
Ach so, das sind wahrscheinlich die Jahre, die uns trennen.
Ja, das sind die Jahre.
Ach nee, wir sind derselbe Baujahr.
Du warst in Berlin, du hast Promo gemacht. Was war los in Berlin?
Ja, ich habe interessante Leute getroffen. Ich war an zwei Abenden auch im Grill Royal. Da trifft man ja immer Leute und sei es auf der Toilette. Und das ist immer schön, wenn man sich so kennt und so erstmal quasi nach rechts oder links aufs Gemächt schaut und denkt, wer ist das denn? Oh, Tag, grüß dich, grüß dich. Dr. Christian Scherz. Ah.
Aha, damit sollten Sie mal zum Arzt gehen.
Auf der Seite habe ich den Clown getroffen, Martinek. Sven Martin.
Sven Martin, ey, du wirst lachen. Das ist wieder so geil. Ey, ich bin vorgestern, glaube ich, auf dem Sofa eingepennt und werd wach von einer dubiosen Sendung im Ersten, die sich nannte Tierärztin Dr. Schlag mich tot, Dr. Dübelfrei oder was weiß ich. Und der Abspann läuft so, oder der Vorspann, ich weiß es nicht genau. Und da stand auch Sven Martinek. Und da dachte ich noch bei mir, Sven Martinek, ist er nicht der Clown?
Ja, bei Sven Martinek bin ich immer so hin und her gerissen. Wie so oft scheint er so im wahren Leben ganz netter Kerl zu sein. Ich kann es mir allerdings nicht so richtig vorstellen. Den habe ich wiederum auch auf Mallorca getroffen in der Galerie Mensing, die ja aus stammen.
Ja.
Und so, wir rennen da immer mal durch bei Mensing und denken, eieieiei, ne? Die richtigen Bilder für die Zahnarztgattin.
Ja.
Und aber irgendwann rannte ich jetzt auf Mallorca bei Mensing mal schnell durch, um zu gucken, ob was Interessantes dabei ist. Und saß Sven Martinek mit seiner aktuellen Wochenabschnittsgefährtin. Und er hatte, lief auch wie so ein Abenteurer, hatte so Kämmelschuhe, aber nicht zugebunden. eine Cargohose in die Socken gesteckt.
Ah.
Und das Hemd so vier Knöpfe zu tief aufgeknöpft.
Der Kämmelmann.
Der Kämmelmann.
Meilenweit muss er gehen. Meilenweit muss ich gehen.
Ein großes, bauchiges Glas Rotwein in der Hand. Und stand von so einer Art, ich würde mal sagen Bravo-Poster, ja. Bravo-Starschnitt und ließ seinen künstlerischen Gedanken freien Lauf, was der Maler denn damit wohl gemeint haben könnte. Fand ich sehr skurril. Ja, aber ich war in Berlin, ich habe gespielt Erfurt, Dresden, Leipzig, bin nachts noch nach Berlin rüber, Sonntag, Montag in Berlin, hatte Montag 8 Promotermine, morgens 9 Uhr ging es los bei RTL 104.6 mit Arno und die Morgencrew.
Arno und die Morgencrew?
Arno, der Erfinder des deutschen Privatradios.
Zauberhaft.
Ja, der mittlerweile gar nicht mehr im Studio sitzt, sondern zu Hause, weil er starker Raucher ist und das alles so zugeschaltet ist.
Er wird zugeschaltet.
Ja, wie dem auch sei. Auf jeden Fall, ein Termin jagt den anderen. Wirklich viele Termine, keiner kürzer als eine halbe Stunde.
Wahnsinn.
Hier noch ein Podcast, da noch was. Und dann abends zu Florian Schröder in die Kabarettshow. Also auf die Bühne,
ja.
Vom RBB aufgezeichnet.
Er macht so eine Art Late Night, der gute Florian. Ne?
Genau. Mit Sidekick und mit allem, was dazugehört. Und ich war schon komplett durch den Wind. Hab mir mehrere Tassen Espresso reingeschüttet, damit ich überhaupt noch wach blieb, weil ich da abends in dieser Show noch eine Nummer spielen musste. Und du weißt, wie es geht, da im Catering, beim Fernsehen. Ne, ein lustiges Stell dich ein und plötzlich kommt, weil auch Talkers in dieser Sendung, Gesine Schwan herein.
Ne, Gesine Schwan, das erklären wir unseren jüngeren Zuhörern noch, ist kein
allen unter 70.
Ist kein Playboy-Model, sondern
war sie vielleicht mal, ich weiß es
Professor
nicht.
Professor Gesine Schwan. Ne?
Professor Gesine Schwan der Europa-Universität Frankfurt-Oder. Die leitet sie schon seit Jahrzehnten, glaube ich, die Grundwertekommission der SPD.
Mm.
Und ist zweimal Kandidatin gewesen für das Bundespräsidentenamt.
Ja.
Einmal hat sie gegen Horst Köhler verloren, das zweite Mal weiß ich nicht. Also es war 2004 und 2009 hat sie kandidiert.
Ja.
Naja, auf jeden Fall hochrangige deutsche Politikerin. Ne?
Ja, so ein bisschen auch eine Intellektuelle, kann man
sehr
sagen.
Sehr intellektuell, ne? Sehr, sehr intellektuell. Das wird jetzt noch wichtig. Weil ich glaube, dass die erstmal gar nicht weiß, dass es Privatfernsehen überhaupt gibt. Und selbst Öffentlich-Rechtliches lehnt sie wahrscheinlich ab, weil die Werbung bringt. Wie auch immer. Auf jeden Fall, ich komme da Backstage rein. Das linke Auge ganz oben, das rechte ganz unten. Und fleht mich da auf dem Sofa. Und sie, ich habe die erst gar nicht gesehen, wie es so ist, ne, wenn du so völlig am Ende bist, im Tunnel. Fleht mich dahin und plötzlich spricht mich diese sehr charismatische Frau von links an. Entschuldigung, muss ich sie kennen?
Das ist ja immer meine Lieblingsfrage. Ne?
Ja,
muss ich sie kennen? Ich sage ja grundsätzlich immer nein.
Sage ich auch, aber die ist mir sehr sympathisch.
Ja.
Ich kannte sie nicht persönlich, kannte sie bisher nur vom Fernsehen, aber ich fand die immer sehr lustig, sympathisch und intelligent. Und habe mich vorgestellt, ne? Angenehm, mein Name ist Atze Schröder, quack, quack, quack. Und dann sagt sie, ja, das sagt mir so gar nichts. Was machen Sie denn so?
Aber wohltuend, oder?
Total. Und dann habe ich gesagt, ja, ich bin Schlagersänger. Ach, das ist ja interessant. Fand sie gut.
Also wirklich
fand
gesagt?
Sie gut. Sie hatte ein Glas Weißwein in der Hand, fand das auch gut. Und meinte, ach, das ist ja schön. Singe, wem Gesang gegeben, solche Sachen kamen dann. Und dann, und kenne ich denn einen Schlager? Dann sage ich so automatisch, ja, mein berühmtestes Werk ist, ich schrieb nie ein Lied für Gesine.
Das hast du nicht gesagt.
Doch, das habe ich gesagt.
Ich schrieb nie ein Lied für Gesine.
Deshalb wurde ich heute eingeladen. Ach, das ist ja großartig. Sie war begeistert. Und dann haben wir uns noch über Bücher und so unterhalten. Und irgendwann sagt sie, sag es mir doch mal den Titel. Ja, der Titel ist, ich schrieb nie ein Lied für Gesine. Ich muss Ihnen gestehen, ich kenne den Schlager gar nicht. Ich werde ja gleich auftreten, dann werden Sie es ja sehen. Ach, das ist eine gute Idee. Da stelle ich mich mal neben die Bühne. So, dann trat ich auf und hab eine 8-Minuten-Nummer gespielt. Und dann kam ich wieder von der Bühne und meinte, das ist sehr amüsant, sehr amüsant. Ich musste wirklich lachen, großartig. Aber sie haben dieses Lied gar nicht gesungen. Ich sage, jetzt kann ich es Ihnen ja gestehen, Gnädigste. Ich bin gar kein Schlagersänger. Und dann haute sie mir voll auf die Schulter, aber so volles Programm. Sie sind mir einer.
Du schwere Nöter.
Ja, ja. Und dann kam Dennis Scheck rein, Backstage.
Der Bücherschreck.
Der deutsche Bücherpapst mit seiner Büchersendung, die sonntagsabends immer unter Ausschluss der Öffentlichkeit in der ARD läuft, wo mein guter Tipp auch dabei ist, das muss man schon sagen.
Wo viele, die ja zerreißen, immer sagen, der Scheck ist nicht gedeckt.
Ja, naja, und der ist ja, der aber so, weißt du, so formvollendet. Der hätte auch Wiener sein können in dem Moment. Der trägt ja mal Anzug mit Einstecktuch und so weiter.
Natürlich.
Und sagte wirklich die alte Floskel zu Gesine, also sagte Frau Schwan, ich grüße Sie. Dann folgte der Handkuss, der angedeutete Handkuss, und er sagte, er macht so einen kleinen Diener, und er sagte, meine Verehrung.
Meine Verehrung.
Pass auf, und jetzt muss ich dir aber noch was erzählen. Was mir
ein
noch
Galan alter Schule. Galan ist ja noch so ein Wort. Ein Galan alter Schule.
Ja, ein Galan alter Schule. Respektvoll, ehrenvoll und schmierig, wie es im Buche steht. Aber ich war im Laufe dieses Promo-Nachmittags, war ich beim größten Schlagersender, Quack, ich weiß nicht mehr, wie er heißt, auf jeden Fall, da war ich so auch über eine halbe Stunde zu Gast, eben mir wurde auf den Zahn gefühlt. Aha. Wir haben ihn heute hier, Komiker Atze Schröder, Spaßvogel, manche Neudeutsch heißt es,
Blödelbarde,
sowas. Und dann sagte der Moderator zu mir, nicht erschrecken, ich habe einen Spruch schon seit Jahrzehnten, mit dem ich meine Hörer begrüße. Ich denke, ja, Teufel, was kommt denn jetzt für ein Ding? Ne? Wer hat's geschrieben? Hoheneder selber oder Beisenherz oder Jens Oliver Haas oder Björn Mandel? Wer hat ihm diesen genialen Spruch geschrieben? Ich wusste ja nicht, was kommt. Und jetzt, pass auf, ich bringe den Spruch jetzt. Hallihallo, Freunde. Punkt. Das war der Spruch.
Nein.
Frech, aber nicht ätzend.
War das noch seine Erläuterung?
Das war der Spruch. Das war der Spruch.
Frech, aber nicht
ätzend. Nein, der Spruch war Hallihallo, Freunde. Und dieses frech, aber nicht ätzend habe ich jetzt dazu gemacht.
Ja.
Hallihallo, Freunde.
Hallihallo, Freunde. Was für ein Fuchs, ey. Was für ein ausgeklügelter.
Ja, vor allem, ich hatte mir ja schon Sprüche zurechtgelegt. Weil es ging ja um Schlager, ne? Helene Fischer hat sich ein Hakenkreuz in die Muschi rasiert und so.
Ja, aber das war ein Reitunfall, den sie als Kind gehabt hat.
Ja, natürlich. Ne? Ja, aus dem Zusammenhang gerissen. Ne? Aber ich wusste, das kann ich ja alles komplett vergessen.
Ja.
Stattdessen haben wir dann irgendwann Bilder am Weihnachtsbaum gemacht. Dann habe ich es mir aber nicht verkneifen können, über Schlagertexte zu sprechen, über die wir auch schon geredet haben. Ne?
Ja.
Gigi Anderson. Nein heißt ja, wenn man lächelt, so wie du.
Ja, das ist eine bodenlose.
So, und da habe ich den
Frechheit.
Habe ich das angesprochen, und da meinte selbst dieser Hallihallo-Freunde-Moderator, das dürfen wir hier nicht mehr spielen. Und dann waren wir ruckzuck bei Gigi Anderson, der sich am Telefon laut seiner Aussage immer meldet: Hier spricht der doppelte G-Punkt.
Hier spricht der.
Gigi Anderson.
Ey Mann, der sieht doch aus wie eine Schippe Rindenmulch, ey, das gibt's doch überhaupt gar nicht.
Ja, Gigi Anderson.
Den haben sie doch, den packen sie doch in jedem dritten Yps-Ei, ist er doch mit dabei.
Der ist so. Warte, ich muss mal eben gucken, weißt du, wie er mit bürgerlichem Namen heißt?
Wahrscheinlich Erich Günther Anderscheid oder sowas.
Nee, ich glaube, der Name ist so.
Oder Gerald Göbel Anderlecht.
Anderlecht.
Ich hab gedacht, ey, das ist doch, Ja, der ja. Typ, das sind doch diese Urzeitkrebse. Das ist ja doch, ne? Die man so züchten muss.
So, also eigentlich Gerd Grabowski.
Ja, oh Gott, Gerd Grabowski, das war doch ein Fußballspieler von der Eintracht. Nee, der hieß Jürgen Grabowski.
Aber der von Bang Boom Bang, der Rollenname von Ralle Richter, war auch Grabowski, ne?
Ja, ja.
Kalle Grabowski.
Ich kenne nur, wie gesagt, damals Jürgen Grabowski, Bernd Hölzenbein.
Wenn du mich fragst.
Weltmeister von 74.
Gerd Grabowski.
GG.
Ne, ich kann es verstehen. GG Anderson klingt einfach auch besser als Gerd Grabowski.
Weiter geht's. Das ist einfach eine hochgradige Schwachsinnigkeit. Aber da sind wir wieder. Guck mal, was ich faszinierend finde. Du hast ja, ich hab vorgestern mit meiner guten Freundin Lisa Filler gesprochen und die hat parallel zu dir auch jetzt die Kessler-Zwillinge getroffen.
Ja.
Und war auch begeistert von deren Aura und.
Das sind aber nicht die Lochis, ne?
Gott.
Nein, ich will jetzt nur für die jüngeren Hörer
hier so einen kleinen Anschluss. Die berühmten Kessler-Zwillinge, Alice und Ellen Kessler, die Elvis Presley, Frank Sinatra,
Sammy Davis Jr.
Sie kennen sie alle.
Also waren früher Superstar, deutsche
Showstar-Legenden. Ja. Showstar-Legenden. Lisa hat die auch getroffen und war auch von dieser Aura, die diese beiden alten
Damen. Wo hat sie die getroffen?
Ach Gott, auch im Rahmen einer Fernsehshow.
Also okay, was Talkshow.
Und und dann fiel mir dieses Wort Aura nochmal ein, ne? Dass so bestimmte Leute tatsächlich eine Aura haben. Und wir haben ja nun beide im Laufe unserer Jahre unheimlich viele Leute, berühmte VIPs getroffen. Und kannst du dich auch an jemanden erinnern, der so eine Aura gehabt hat für dich, wo du wirklich gedacht hast, bah,
du wirst dich jetzt wundern und vielleicht auch mich belächeln, aber früher war das so, Boris Becker.
Ja?
Boris Becker hatte, also in diesen Jahren, wo der noch aktiv Tennis gespielt hat, der hatte wirklich eine Ausstrahlung. Ich wollte das nie wahrhaben.
Ja.
Ich habe ihn mal in einer Boxengasse getroffen. Paddocks Club, sagt ihr das was?
Ja, ja, das ist ja bei der Formel 1 da, dieses Catering-Zelt, ne?
Genau. Das ist so quasi das Heiligtum Backstage. Also wenn du einen Ausweis hast für Paddocks Club. Ich hatte einen, damals über RTL. Und dann traf ich eben Boris Becker und saß mit dem auch am Tisch. Und da ist mir doch wirklich die Möhre hochgeklappt, das kann ich schon sagen. Also jetzt habe ich mal so einen Volkstümlichen genannt.
Ja.
Jetzt frage ich dich.
Ich habe mal eine ZDF-Sendung
Professor
gemacht.
Professor Dr. Habemal.
Ich habe eine ZDF-Sendung gemacht, damals mit Till und Hummel. Da war auch Hilde Knef zu Gast. Und die hat neben mir auf der Bühne gestanden und da ist es mir auch eiskalt den Rücken runtergelaufen. Die hatte auch eine Aura, die war unglaublich. Also das hat mich selbst als 25-Jährigen total fasziniert, dass ich tatsächlich, damals war es in Unterföhring, ZDF, damals noch in irgendwo, weißt du, noch außerhalb irgendwo, dass ich tatsächlich da in die Katakomben gelatscht bin, um mir ein Autogramm zu holen, was natürlich stieselig und Jungster, der ich war, eigentlich nie gemacht habe. Aber da war ich so berührt, dass ich tatsächlich da in diesen Garderobenflur gegangen bin. Dann habe ich angeklopft und wirklich mit zittriger Faust angeklopft, so tok, tok, tok. Und von drin kam eine Stimme, ja bitte, herein. Und dann bin ich reingegangen und dann lag sie. Sie war schon, ja, gebrechlich ist falsch, aber sie war schon nicht mal so richtig fit, ne? Und trotzdem ging so diese Aura und dann guckte sie mich an und sagte, da läuft es mir heute noch eiskalt den Rücken runter. Was kann ich für dich tun, mein Junge? Und weißt du, sie hat sich ausgeruht, aber ich bin reingekommen, trotzdem war sofort so eine Herzlichkeit, so eine Menschlichkeit da. Ne? Nicht, wer stört oder was soll das denn jetzt, sondern was kann ich für dich tun, mein Junge? Und dann habe ich wirklich, du weißt ja, wie ich damals auch ausgesehen habe, da so ein Batik-Klamotten, Pickel, unglaublich, ne? Und so, ja, ich sage, ich hätte gerne ein Autogramm. Ja, selbstverständlich. Was soll ich denn draufschreiben? Ja, für Maren, so hieß damals meine Ex-Frau hieß so, ne? ja, mach die, gab mir das einfach, stand auf, wo du auch merktest, ja, das fällt dir jetzt nicht einfach und so, das wurde erledigt, kann ich sonst noch was für dich tun, Junge? Nein, danke, ich danke dir, ja, so rausgegangen und das hat mich einfach zutiefst beeindruckt, einfach diese, ein Weltstar.
Manche Menschen haben einfach so eine unglaubliche Aura.
Ja.
Das klingt gut. So ging es mir mal mit Verona Poth, früher Feldbusch.
Ja.
Die hat mir auch mal geholfen, meine Hose auszuziehen.
Du bist ein Defizit.
Ja, aber was?
Während ich hier rührende Geschichten erzähle, ja, von Weltstars. Ja, von langweilig, okay, alles klar. Ich hab's
Verona Poth, mir die Hose auszieht, das ist auch ja wirklich rührend.
Ja. Weil du dich vorher so eingenässt hattest, weil die Vorfreude, wie wir früher sagen.
Ja. Oh Gott. Man muss doch die Geschichte nicht gleich, es ging ja um Aura. Ich durfte Karl Lagerfeld mal in Nürnberg im Rahmen von mal wieder Wetten, das kennenlernen. Ich erzähle hier jedes Mal von Wetten, das.
Ganz kurz. Hatte der auch eine Aura?
Der hatte eine nasse Hose. Nein, er hatte eine...
Ja, das war aber Mode.
Das war ein Mode.
Das hat er als Mode getan.
Das war ein Modediktat. Wir haben uns dann auch alle eingenässt, weil wir aus Respekt. Nein, ich kam wie üblich etwas zu spät und dann stand er schon Backstage mit Britta Heinemann, Fechterin, hatte gerade in Peking Gold Medaille gewonnen.
Aha.
Er stand mit so ein paar Hip-Hopern zusammen, mit dem Hausmeister der Halle. Und
dessen Kittel er kreiert hatte, kurz vorher noch schnell zusammengenäht hatte.
Genau, um das...
Das mache ich ihm, selbstverständlich.
Der später bei Dior für 3.480 Euro im Ausverkauf feilgeboten wurde und hauptsächlich in skandinavischen Ländern getragen, weil Rollkragenpullover. Nein, Turtleneck.
Ja.
Nein, er stand da und er hat auch eine Wahnsinnsausstrahlung. Aber da war auch das Tolle, er machte keinen Unterschied, wer da gerade rumlief. Ob Praktikant...
Ja. Ging ihm alle auf den Sack.
Nee, er hat sich wirklich für alle interessiert und hat auch wirklich interessiert nachgefragt, wie läuft's denn da, wie läuft's denn da. Dann kam Selma Hayek, weil es in Nürnberg war, hatte irgendjemand Hayek die Idee, vielleicht sie selber oder ihre Stylistin, Selma Hayek, trug ein Dirndl, sehr kurz, sehr tief ausgeschnitten, ich würde mal sagen 18 cm Pinne drunter.
Und die ist ja so ein Vorderlader, ne?
Ja, sag mal, die Auslage.
Respekt, oder?
Die Auslage war sowohl appetitlich präsentiert als auch anständig gepudert. Und sie hatte sogar
tolle Frau.
Sie hatte Zöpfe dazu.
Ja, ich habe kleiner Einschub nur da. Ich habe gerade zum x-ten Mal ihren Frida Kahlo-Film gesehen.
Der ist einfach
sensationeller Film, sensationelle Schauspielerin, ganz toll. Ja, ja. Okay, sie war da im Dirndl.
Und sie hat auch privat, im privaten Umfeld so eine unglaubliche Ausstrahlung.
Mm.
Und es war interessant, zwei so Weltstars zu sehen, Selma Hayek und Karl Lagerfeld, wie die dann zusammenwirken. Und beide, die Hayek eben auch so an jedem interessiert, gibt jedem die Hand, kein bisschen affektiert, kein bisschen arrogant. Werde ich nie vergessen. Also, und da siehst du, die wirklich Großen, du hattest ja eben von... Hilde Knef, die wirklich Großen haben meistens gar keine Berührungsängste.
Oder so eine grundehrliche Menschlichkeit, vielleicht, oder so ein, ja, Menschlichkeit ist vielleicht, keine Ahnung, was es ist. Aber
die Opernsängerin Caballé.
Ja, Montserrat.
Montserrat Caballé. Genau, im Spanischen kommt der Nachname ja erst zuvorderst.
Mhm.
Die durfte ich auch mal erleben im Rahmen eines Festivals. Und die ist diejenige, die teilweise mit den Zuschauern an der Bratwurstbude steht.
Ah.
Ganz toll, wirklich.
Wahnsinn, ne?
Ja, und da siehst du mal. Und die hatte ja auch eine Ausstrahlung. Aber das ist wirklich, manchmal kann man es nicht beschreiben. Es gibt Menschen, die haben es und die haben es eben nicht. Auf der anderen Seite hast du teilweise Leute, die machen super interessante Sachen, sind handwerklich perfekt, sind vielleicht die besten Musiker, sind vielleicht die besten Maler und haben null Ausstrahlung. Das kommt auch vor.
Ja. Kann auch sein. Oder du bist,
werden übersehen.
Ey, ich meine, wir brauchen da jetzt nicht drüber zu sprechen, aber wie oft bist du enttäuscht, wenn du Prominente, von denen du glaubst, dass sie eine Aura hätten und du triffst sie dann in der Realität und merkst einfach nur, mein Gott, was ein Penner.
Ja.
Also das hat man ja auch schon 100.000 Mal gesagt, aber auch mal jetzt auch keine Namen nennen.
Lass einen Namen wüsste ich zum Beispiel, der, wo du denkst, mein Gott, ey, dieses Werk, dieses sowohl als Schauspieler wie auch als Sänger. Und dann habe ich ihn persönlich getroffen und da war nichts. Da war nichts. Und seine Platten werden gespielt, man hat ihn oft im Fernsehen gesehen. Die Rede ist von Willi Herren.
Sehr schön vorbereitet.
Dein Gesicht war's schon wieder, war den Anlauf schon wieder wert.
Du Fuchs, ey. Sie sind gut. Wen ich auch gern kennenlernen würde, wäre, ich würde gerne mal Dave Grohl kennenlernen.
Und hier ist er für Sie.
Dave Grohl. Ich glaube, der Typ hat auch eine tolle Aura, glaube ich.
Ja. Ich habe ihn live gesehen.
Du hast ihn live gesehen?
Ich habe ihn live gesehen, ja. Vor 3 Jahren zusammen mit meinem Patenkind in Hamburg.
Hamburg jetzt?
Hamburg mit den Foo Fighters in der Barclaycard Arena. Und das war verrückt.
In der Barclay-James-Harvest.
Ja, da habe ich letztens einen Sold-Out-Award gesehen. Oh, Barclay-James-Harvest allerdings in der Stadthalle Attendorn. Nein.
Hey, Real Life Comedy, da ist sie wieder.
Ja, ich habe sogar ein Foto für dich gemacht und werde es dir gleich zuschicken, das Ganze bei Instagram mal posten.
Oh Gott sei Dank.
Naja, ich habe die Foo Fighters gesehen in der Barclaycard Arena in Hamburg, Dave Grohl als Sänger mittendrin und die hatten 5 Nummern gespielt. Und nach 5 Nummern hast du festgestellt, oh, da waren ja schon 3 dicke Hits dabei.
Ja.
Und so ging es weiter. Die haben 3 Stunden gespielt und ich hasse lange Konzerte.
Ja,
aber in dem Fall,
eklig.
In dem Fall war es anders.
Ja.
Irgendwie, man kriegt ja nicht genug davon. Die spielen so eine Halle, genauso wie sie eine Kneipe spielen.
Ah ja.
Und spielen ja auch noch kleine Clubs. Genauso wie sie Riesenfestivals spielen. Und das war wirklich das Gefühl, ja, hier steht man wie in der Kneipe, die Band steht da. Er fragt doch zwischendurch, was wollt ihr hören? Da rief einer AC/DC, da haben sie Let There Be Rock gespielt von AC/DC. Irgendwann die Champagnerflasche kreiste auf der Bühne, also alles wie früher. Irgendwann sagt er zu seinen Jungs, komm, geht mal raus. Dann hat er Wheels gespielt, die Akustikklampe umgeschnallt, hat sich vorne auf die Bühne gesetzt, hat mit den Leuten zusammen Wheels gesungen. Dann meldete sich einer aus dem Publikum, so eine coole Sau, habe ich schon erzählt, der ein Bild von Kurt Cobain gemalt hatte. Dem drückte er einen Schlüssel von seiner Garderobe in die Hand und sagte, geh mal in meine Garderobe, sauf alles leer, was da steht, Motherfucker. Und der Typ hat wirklich eine unfassbare Ausstrahlung.
Da soll es doch diese wunderbare Geschichte gegeben haben in Hamburg mit dem Weinhändler, der so ähnlich hieß oder sowas.
Ja, und was dann ist das hat er, für eine Story? Das war aber schon das Open Air auf der Trabrennbahn.
Aha.
Und zwar hat Dave Grohl fuhr wohl durch Eppendorf zum Job eben, zum Auftritt und hatte die Weinhandlung Gröhl, also G-R-Ö-H-L, Grohl nur mit den beiden Strichen auf dem O.
Ja.
Mit den beiden Punkten auf dem O in Eppendorf gesehen, am Eppendorfer Baum und kam dann nicht drüber weg und stand dann irgendwann auf der Bühne und hat die Geschichte erzählt. Ich habe diese Weinhandlung gesehen und super. Also Leute, wenn ihr Wein kauft, dann bitte bei Grohl oder Gröhl. Und wenn ihr heute Abend alle noch dahin geht, dann könnt ihr auf meinem Deckel anschreiben lassen. Und dann sind so 200-300 Fans sind da tatsächlich hingefahren.
Nein, ey.
Und Gröhl Senior war schlau genug, die auch zu bewirten.
Ja,
und natürlich. Und hat gesagt, das ist ja super. Ne? Ich kenne den Sänger zwar nicht, aber wenn, ne, dann machen wir es auf jeden Fall, dann ziehen wir es durch. Ich vertraue dem, wenn der das sagt, dann wird das schon laufen. Und Dave Grohl ist dann am nächsten Tag, ich war letztens nämlich in dieser Weinhandlung, um was zu kaufen. Und dann habe ich gefragt, sag mal, ist dies der geheiligte Boden hier? Stand Dave hier? Ja, hier stand er. Junger Verkäufer, stellte sich raus, Familie von Gröhl, wahrscheinlich der Sohn.
Ja.
Gut aussehender Bartträger, ganz sympathischer Mensch, wie der Alte anscheinend. Ich sage, ist dies der geheiligte Boden, wo Dave stand? Ja, das ist er. Ich sage, wie ist das denn abgelaufen? Ist er am nächsten Tag gekommen und hat alles bezahlt? Jo. Der kommt hier am nächsten Tag rein, hat er, hey, grüßt euch, Entschuldigung, dass ich euch gestern erwähnt habe. Und
Entschuldigung,
ja, er wusste ja nicht, wie die reagieren.
Ja, ja.
Die fand es natürlich im Nachhinein als die Supermarketingmaßnahme. Habe ich mit dem Sohn auch noch drüber gesprochen. Ich sage, hat euch das geholfen? Ich sage, das ist Wahnsinn. Hier kommen immer wieder Leute, die kaufen nur deshalb, weil Dave Grohl das gesagt hat. Ja, und dann hat er Portemonnaie rausgeholt und hat mal anständig die Rechnung bezahlt von mehreren tausend Euro.
Ein feiner Junge. Das ist ein feiner, das ist eine Culture, Junge.
Ja, Kölsche Junge hätte, wenn der Kölsche Junge gewesen wäre, hätte er die Zeche geprellt.
Ja, natürlich. Er wäre nie wieder aufgetaucht. Er gesagt,
so eine, hab ich nie gesagt.
Was geht mich dein Elend an?
Ja, hab ich doch nie gesagt.
Kölsche, was geht mich dein Elend an?
Ja, es hätte noch immer gut gegangen. Jeder Jack ist anders und schön mit Ö.
Dave Grohl.
Ja, Sex ja, and Drugs and Aperol. Ja. Sex and Drugs and David Grohl.
And David Grohl. Ja, glaube ich auch, dass das ein guter Typ ist.
Ja, da scheint ja unaus, also dem kann man ja gar nicht mehr ausweichen, also dieser Meinung, weil es gibt zu viele gute Geschichten über den. Und ja, selbst die größten Größen, wie zum Beispiel Paul McCartney,
ja,
haben ja schon mit ihm zusammen gemuckt.
Ja, Paul McCartney hat sogar Schlagzeug auf einem seiner Alben gespielt, weil Dave Grohl unbedingt wollte, dass Paul auch mal Schlagzeug spielt. Ist auch ein guter Schlagzeuger.
Das ist ja unglaublich.
Ja, McCartney ist ein guter Schlagzeuger. Und ja, ist dann natürlich auch genauso passiert. Wolltest du nicht mal irgendwas machen und so mit uns? Und, ja, was willst du machen? Ja, ich würde gerne Schlagzeug spielen. Ist auch geil, ne? Dave Grohl zu sagen, ja, ich spiele Schlagzeug. Ne? Ja, das ist alles schon wieder...
Das sind die Großen, wa? Dazu habe ich dir schon mal erzählt, Kylie Minogue, ich kam gerade in mir, wer mich von der Ausstrahlung, es geht ja um die Ausstrahlung.
Kylie Minogue kam gerade in dir.
Genau.
Um Gottes Willen.
Kylie Minogue habe ich, das ist auch schon lange her, aber mehrfach getroffen, aber zum ersten Mal, es war so kurz vor ihrem Comeback mit diesem na na na,
can't
get you out of my head. So, und das Ding war noch kein Hit, sie war noch nicht richtig wieder zurückgekommen. Yeah. Ne? Und sie war ja vorher reiner Disco-Star mit Together Forever.
Ja, hier, Stock Aitken Waterman.
Genau.
I should be so lucky.
So, das war ihre erste Gesangskarriere, ja, dann verschwand sie so ein bisschen. Ja, natürlich, aber ist ja scheißegal.
Ja.
Ne, für Fans war das ja sicher völlig okay. Und dann kam sie zurück, mehr oder weniger als Ikone. Und ich traf sie im Rahmen einer ZDF-Show, wo sie aufgetreten ist mit diesem Just can't get you out of my head. Und sie stand in vollem Kostüm schon im Catering und das Kostüm war, oh la la, wo selbst Brigitte Macron gesagt hätte, ist mir etwas zu gewagt. Und sie hatte aber auch wirklich so riesen Pinne drunter und die ist ja schon, die ist sehr telegen, aber sie ist im Original unfassbar hübsch. Unfassbar. Ist wirklich nicht zu glauben. Ist wirklich ein Engel.
Ja, jetzt steht hier. Jetzt ist ein bisschen zu viel in die Schnippelbude gegangen, ne?
Nee. Das ist wirklich, da passt
ja damals alles. Ja noch nicht.
Nein, ich habe sie ja letztens bei Lanz wieder getroffen.
Ach, da ging, ja?
Und da war es auch so. Sie war, sie setzte sich dahin, war nicht groß zurechtgemacht. Und jeder dachte, was will die denn hier? Es waren ein paar Politiker da, ein paar Journalisten. Und sie hat es in 10 Minuten geschafft, alle, inklusive Markus Lanz, um den Finger zu wickeln.
Zu verzaubern.
Ja, und ich kniete immer wieder vor dem Fernseher. Naja, in dieser Fernsehshow damals war es so, sie stand im Catering und im Catering saßen auch Leute aus der Crew, Kabelhilfen und so weiter. Alle natürlich in schwarz gewandelt, schwarze T-Shirts an, wo drauf stand, I fuck like a beast und ähnliches, wird man so trägt. Ne? Die Purple Tour 72, 73, kennst ja diese T-Shirts.
Ja, natürlich.
Und Madame sagt so zu den Jungs am Tisch.
Hauptschulabschluss 72.
Genau. Und Kylie sagt zu den Jungs am Tisch, wollt ihr was zu trinken? Ich hol mir sowieso gerade was. So, und da hat sie für die Crew Getränke geholt. Da kannst du dir vorstellen, ne? Das ganze Catering war verzaubert von dieser tollen Frau. Ja, und da siehst du es mal wieder. Eine tierische Ausstrahlung, egal ob das seine Musik ist oder nicht, oder die Rollen, die sie gespielt hat. Sie ist eine große, sie ist ein Weltstar und hat mit wenig Problemen anscheinend. Kommt gut klar.
Ja, das ist schön.
Und das hat mich, solche Sachen, die haben mich immer wieder Demut gelehrt.
Ja. Ah, Wahnsinn. Wir haben hier noch ein paar Fragen. Wir hatten noch diesen wahnsinnigen Fragenkatalog, den wir nicht ganz abgearbeitet haben.
Ja.
Deswegen Frage hier. Wen könnt ihr in der Branche überhaupt nicht leiden und wieso?
Ja, da fällt mir als allererstes, er ist auch ein lausiger Komiker und auch nicht als guter Sänger aufgefallen. Unser Außenminister Heiko Maas, finde ich total unwitzig.
So, ja, dann haben wir das auch schon mal. Ihr verratet uns ja jede Menge Geheimnisse. Kriegt ihr eigentlich deswegen Stress mit euren Frauen respektive Partnerinnen? Nee, meine Frau hört nicht einen, hat noch nie einen Podcast von uns gehört, da kann ich auch keinen Stress kriegen. Ansonsten, wenn sie ihn hört.
Die verfügt über kein eigenes Handy, da muss man dazu sagen. Till ist ja sehr geizig.
Das stimmt überhaupt gar nicht.
Außerdem verdient die ihr eigenes Geld.
Ich bin überhaupt gar nicht geizig, schon gar nicht meiner
außerdem
Frau gegenüber.
Verdient ja auch ihr eigenes Geld. Aber es sei so viel dazu gesagt, man kann sich ja vorstellen, dass wir nicht unbedingt Frauen haben, die, sagen wir mal, keinen Humor haben.
Ja.
Also wir haben schon, wir könnten nicht mit einer Frau zusammen sein, die nicht gerne lacht.
Ja.
Von daher, wenn dieses silbrig fiebernde Lachen durch die Gemäuer schallt, erst dann sind wir glücklich. Und dann werden, und ein guter Komiker wird jeden Gag benutzen.
So.
Auch auf die Gefahr hin, dass seine Lebensgefährtin schwerst empört ist, aber er weiß, irgendwann lacht sie dann doch.
Ja, meine Vorpflicht in solchen Fällen immer zu sagen, was weiß ich denn, was der Trottel wieder da alles so sagt.
Ja, aber sie lacht ja auch gerne.
Ja, natürlich. Beruflich schönster Tag, Fragezeichen. Persönlich schönster Tag, Fragezeichen. Das ist allerdings beruflich schönster Tag.
Also heute ist immer der schönste. Ich weiß auch nicht, was sagt man denn da? Es ist alles so schön.
Ich kann mich erinnern.
Mein Leben ist so schön.
Schönster Tag nicht, kann mich nur erinnern, der beeindruckendste Tag kann ich mich.
Jetzt bin ich auch mal gespannt.
Kann ich mich erinnern.
Habe ich noch ein bisschen Zeit zu überlegen. Sag doch mal.
Also es gab zwei Sachen, die mich stark beeindruckt haben. Und zwar waren wir mit Till und Obel am Wochenende an der Jade in Wilhelmshaven.
Jade, das ist so ein Teil, das ist ein Fluss, der da in die
Nordsee mündet. Ja, der in den Jadebusen mündet, ne? Wilhelmshaven.
An der Nordsee, da war eine große Open-Air-Bühne.
Ja, ja. Und dann ist dann drei Tage, ist glaube ich immer das erste Wochenende im Juli gewesen, ist die ganze Stadt irgendwie voll mit Kultur, Kirmes, Volksfest. Und da waren wir für zwei Tage gebucht. Und das muss, ich meine, 1991 gewesen sein. Und am ersten Abend standen dann eben so, die Bühne war am Deich, direkt am Meer unten. Am Deich standen dann oben so Fressbuden, was weiß ich nicht noch alles. Und am ersten Abend haben wir gespielt und es war ein launiger Abend. Und dann standen so 200, 300 Männchen vor unserer Bühne und haben sich das so angehört. Und am nächsten Abend standen dort 12.000 Menschen. Ah. Es hatte sich rumgesprochen.
Und das war noch so im Frühling eurer Karriere.
Ja, es hatte sich rumgesprochen, was das wohl für zwei Idioten sind, was das für eine geile Show ist. Als es dann dunkel wurde und wir da auf dieser Bühne, hinter dir das Meer und du guckst diesen Deich hoch und siehst nur endlos nach links und rechts Menschen, da ist es mir eiskalt den Rücken runtergelaufen. Da habe ich nur gedacht, was ist das denn hier für ein Wahnsinn? Ich stehe und singe hier irgendeinen.
Also das war beruflich dann eben so ein beeindruckender Moment.
Ja, da sehr, sehr beeindruckend. Das
so und war es dir bewusst in diesem Moment?
Ja. Ich war wirklich
bewusst. Also jetzt nicht nur nach dem Job, was war das denn, sondern auf der Bühne schon,
Wow,
ist das geil.
Und die Leute waren so begeistert und es war so eine Atmosphäre, dass ich dachte, boah, das ist Wahnsinn. Das hier passiert gerade. Ich weiß so, Obel hatte eine Solonummer und ich stand wirklich an der Seite. Und mir ging es durch Mark und Bein. Später hatte ich das nochmal so ähnlich. Da haben wir auf dem Gaffenberg-Festival gespielt in Heilbronn. Da ging es darum, wer als Letzter spielt. Und wir haben uns als Top-Act verstanden und wollten natürlich als Letzter spielen. Und die Misfits sahen sich aber auch als Top-Act an und wollten auch als Letzter spielen. Und da habe ich mich zu Gerburg Janko umgedreht und habe ihr einfach nur gesagt, das würde ich dir nicht empfehlen. Und sie meinte,
herrlich große Fresse.
Ja, und pass auf.
Entschuldigung.
Wir haben komplett alles abgebrochen. Danach war es überflüssig zu spielen.
Und haben sie nach euch gespielt?
Ja, und es war ihre größte Fehlentscheidung.
Die Wiese war gemäht,
die Wiese war so gemäht. Und ich habe dafür gesorgt, dass die Wiese gemäht wird. Weißt du, dass sie damals ein etwas unversöhnlicherer Charakter war. Das habe ich als Affront verstanden. Das war eine Kampfansage.
Hör mal, deine große Fresse von damals, ne? Ich glaube, die ist wiedergeboren worden in Felix Lobrecht. Ich höre jetzt immer Felix Lobrecht, der ist ja 30.
Ja. Yeah.
Und also wird, glaube ich, im Januar 31, der mit Tommy Schmidt zusammen auch diesen Podcast hat.
Gemischtes Hack.
Absolut hörenswert, muss man hören.
Höre ich sogar auch.
Ist glaube ich, einer der erfolgreichsten Podcasts überhaupt, die es überhaupt gibt.
Ja. Yeah.
Auf jeden Fall, Felix hat immer so große Fresse. Er kommt ja aus so aus der Hip-Hop-Szene. Und da ist es ja eher so, dass man auf die Wurst haut und die teure Uhr trägt, das teure Gucci-Shirt und so weiter. Und der haut manchmal auf die, da fühle ich mich so an dich erinnert. Und ich finde das absolut erfrischend. Wann willst du denn sonst große Fresse haben und sagen, hallo, wo seid ihr? Ne?
Ja, vor allem, ich war noch 5 Jahre jünger, das heißt...
Deine Fresse war noch größer.
Ja, weil du natürlich, je jünger du bist, desto dicker ist deine Fresse, ne?
Ja.
Und ich habe gar nichts gegen Gerbold Janke. Überhaupt nichts. Nur damals habe ich das als Affront verstanden und habe gedacht, okay, du willst dich mit mir anlegen. Ich habe mich als Top-Eck verstanden. Sie wollte sich unbedingt durchsetzen. Und habe ich gedacht, okay, dann legen wir eben alles hier in Schutt und Asche. Punkt.
Aber findest du das nicht faszinierend, jetzt für deine Person persönlich auch, wenn du hier heutzutage so Leute siehst, die eben auch so wie du damals sagen, hallo, hier bin ich, was interessiert mich der andere Scheiß?
Ja.
Finde ich absolut erfrischend.
Ja, natürlich. Und du denkst ja auch, ja, das ist ja auch das Recht der Jugend, so zu sein. Das ist ja genauso, es ist genauso lustig zu sehen, wie wir mittlerweile uns zurücklehnen und sagen, ja, der wird auch noch ruhiger, du wirst auch noch ruhiger.
Ich habe mehr gehen als kommen sehen.
Natürlich. Ja, ja. Beides hat so... unheimliche Berechtigung einfach, ne? Dass man, ja. die Jugend hat die große Schnauze und sagt, Platz da, hier komme ich.
Ja.
Und du sagst, Junge, wir treffen uns zweimal wieder, auf deinem Weg nach oben, auf deinem Weg nach unten.
Ja, er muss ja gar nicht auf dem Weg nach unten sein, sondern nur mehr vom Leben verstehen vielleicht.
Ja, ne? Nach unten heißt ja nicht Misserfolg zu haben, ja. Sondern du fällst einfach irgendwo mit mal auf die Fresse,
ja, ja.
Weil das Leben ist das Leben.
Ja, und vor allen Dingen dein Wissen nimmt ja zu. Goethe hat gesagt, mit dem Wissen kommen die Zweifel.
Oh ja.
Und das ist es ja, ne? Wenn du eine Sache aus deiner Jugend wiederholen musst und hast plötzlich dieses Wissen im Hintergrund, dann fällt es dir sicher etwas schwerer. Geht sicher manchen Fußballer auch so, der denkt, hätte ich doch damals die Fresse gehalten.
Ja, natürlich. Ja. Also, das
außer dem Kaiser, dem geht es natürlich nie so.
Beruflich schönster Tag, da musst du jetzt noch persönlich schönster Tag.
Ich weiß nicht auch nicht. Ich mache das ja immer nur an Aftershow-Partys fest. Und da hatten wir vor 3 Jahren eine in Gelsenkirchen eine herrliche Aftershow-Party mit 6 Table-Dancerinnen. Und da war eine Table-Dancerin aus Cottbus dabei. Die kannten die andere Table-Dancerin auch nicht. Und die hatte ein Kunststück drauf, Malera. Das möchte ich hier in der Adventszeit bitte nicht erzählen.
Ja.
Aber wir waren alle sowohl schockiert wie fasziniert. Und auch die anderen Table-Dancerinnen standen da mit offenem Mund und haben gesagt, sowas haben wir persönlich auch noch nicht gesehen.
Hier baut sich gerade ein neuer Schlüpfer auf.
Ich glaube auch. Achso, es gab jetzt Anfragen, was wird aus dem Sakko?
Ja, wir versteigern das mal für einen guten Zweck, würde ich sagen.
Guck mal, ich habe es hier mal auf den Sessel gelegt.
Ja.
Ich darf dazu sagen,
in der Innentasche ist sie schimmelig, oder?
Nein, das ist ja schnell abgetrocknet.
Das ist schnell abgetrocknet.
Und
das
war ja,
weil du so ein heißer Typ bist.
Schnell abgetrocknet, mein neues Buch. Der neue Roman. Ja,
oh Gott.
Wer, weiß ich nicht, was konnte die denn für ein
Kunststück? Ja, okay.
Ich erzähl's dir gleich. Off the record. Und ich lass mich von dir überreden, jetzt in den nächsten Monaten dieses Kunststück hier mal zu erzählen.
Ja.
Ist wirklich nicht sehr jugendfrei, aber es ist FSK 45, würde ich sagen.
Es ist, oh Gott. Ich komme zur letzten Frage.
Wenn es eine normale Kerze gewesen wäre, hätten wir alle noch.
Nein.
Aber es war eine Taufkerze.
Nein, 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 um Gottes Willen, um Gottes Willen.
So, was hast du denn noch da auf deinem Zettel? Table-Dancerin,
Taufkerze, Kunststück, um Gottes Willen. Hallo, ihr beiden Marathonläufer, wann gibt es neue Live-Termine von euch im September?
Im September 2020 sind wir auf Tour, die zärtlichen Cousinen mit neuen Programmen und alten Gassenhauern.
So ist es, das haben wir beantwortet. Und dann die dramatische Frage, wo lebt es sich in Deutschland am besten? Kann ich für mich ganz schnell beantworten. Da, wo man gute Freunde hat und wo eine schöne Flasche Champagner steht.
Gute Ausflüchte, ne?
Ja.
Okay, das alte Herren zitieren ja gerne, möchte ich heute zum Schluss Hermann Hesse zitieren. Es wird dir gefallen, Till.
Ja, ich bitte darum.
Hier das Zitat von Hermann Hesse. Glück ist Liebe, nichts anderes. Wer lieben kann, ist glücklich. Punkt.
Schön.
Das Fest der Liebe steht vor der Tür.
Wunderschön. Wunderschön. Kinders, Wahnsinn.
Mit diesen aufwühlenden Worten sagen wir, o stille mich, du Fröhliche. Oder wie man in Hardrock-Kreisen sagt, Metal Christmas and a Heavy New Year.
Naja, einmal kommen wir ja noch. Wir machen ja noch,
Aber ist das schon mal so,
Es
geht ja Richtung
in den Advent, in den Endspurt jetzt und so.
Ja, Folge riecht ja schon nach Glühwein.
Du, weißt du, was wir jetzt machen?
Sag mal.
Ich backe jetzt Plätzchen für dich.
Ja.
Spritzgebäck. Wir machen jetzt mal... Bitte!
Du hast es
das doch heißt gesagt. Doch so.
Du hast das doch gesagt.
Ja, aber das sagt man doch nur so.
Hier spiel ich. Pass auf, ich mach dir mal. Ich mach dir mal hier, guck mal, siehst du diese Flasche Jägermeister?
Ja.
Weißt du, was ich da jetzt mitmache?
Aber nicht in meinem Teich.
Ich mach dir daraus jetzt einen wunderschönen Glühwein.
Ah, und ich mach dann die Plätzchen dazu.
Das ist ein Kräuter. Ja, das ist ein Kräuter.
Wie schön.
Wir benutzen kleine Kinder als Augentropfen.
Ja. Komm, wir gehen rüber.
Zärtliche Cousinen. Sehnsucht nach Reden mit Atze Schröder und Till Hoheneder.